Jets and Tracks mit
Walli Export.
Ein Podcast von CO Berlin und Byte FM.
Und zu Chats und Tracks begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Johanna Schmidt. Hi. In der ersten Ausgabe dieses Podcasts dreht sich alles um die 1940 in Linz geborene Medien- und Performancekünstlerin Walli Export. Es gibt übrigens auch eine dazugehörige Playlist zu dieser Sendung mit ausgewählten Songs, die teils zu den besprochenen Themen passen oder sich auch mal direkt auf Walli Export beziehen. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihr über ihre Kunst, über Tattoos, aber auch über Feminismus zu sprechen. Und mit letzterem Thema starten wir in dieses Gespräch. Sie selbst waren ja sehr früh auch Feministin und haben sich als Feministin bezeichnet. Hat sich so im Wandel der Zeit, hat sich Ihr Feminismus verändert, irgendwie entwickelt?
Er hat sich immer Zeit, hat man den Eindruck gehabt, er wird sich entwickeln, er wird weitergehen und er wird auch aufgenommen werden. Und er wurde auf eine gewisse Art und Weise auch aufgenommen durch verschiedene, also Frauenzeitschriften, Modezeitschriften, haben dann den Feminismus stark aufgenommen. Die Frau ist dann gekleidet im schönen Hosenanzug im Büro und trägt aber natürlich schon die High Heels dazu und so, aber da wurde halt schon dieses Gebiet ein bisschen, sagen wir, wie soll man sagen, ein bisschen bebildert, ja, auch. Hat sie aber nicht so stark durchgesetzt, weil das ist nämlich ganz schön viel Arbeit, in der Früh die High Heels anzuziehen, den Anzug anzuziehen, sich die Haare wunderbar herzurichten, dann ins Büro stapfen mit dem, dann nach Hause kommen, dann alles wieder ausziehen, einkaufen gehen damit, ja, dann die Kinder betreuen, kochen, dann kommt der Mann nach Hause und dann ist man sowieso erschöpft und ist froh, dass man dann noch ganz normal dort sitzen kann und so. Also dieses praktische Leben der Frauen hat es natürlich schon auch diese Illusion oder so, aber diesen Impetus ja dann weggenommen und so. Also das ist schade irgendwo, es ist schade natürlich, ja, weil ich habe nichts gegen High Heels und Modeanzüge oder was und so, man hat ja nichts dagegen oder was und so, aber es wurde weggenommen und der Feminismus ist dann eigentlich ganz verschwunden. Es wollte dann eigentlich niemand Feministin sein, wenn man sich gedacht hat, das ist irgendwas, da muss ich was leisten oder das kann ich nicht leisten oder da stelle ich was dar und dann kriege ich vielleicht, dann bekomme ich durch die Gesellschaft, die den Feminismus ja nicht kennt, bekomme ich dann weniger oder nicht etwas und so oder vermisse etwas. So hat sich der Feminismus dann zurückgezogen, wie man sagt, also dieser Gedanke. Und er ist jetzt wieder langsam hier durch die ganzen politischen Zustände auch.
Sie haben sich selbst den Namen Walli Export gegeben und haben damals auch gesagt, das lag auch daran, dass Sie alles, was in Ihnen ist, nach außen exportieren wollten. Und ich frage mich, wenn Sie jetzt zurückschauen, ist Ihnen das gelungen? Wahrscheinlich schon, oder?
Na, ich glaube schon, dass ich vieles von mir selbst heraus exportieren konnte. Aber ich glaube schon auch, dass es mir gelungen ist, wie Export sagt, aus dem Hafen herauszugehen, aus dieser beschützten Umgebung herauszugehen oder was und so. Und ich glaube schon, dass es mir gelungen ist, da etwas zu machen. Aber ob ich alles aus mir heraus schon exportiert habe, weiß ich nicht. Ich hoffe noch nicht alles. Dass noch immer etwas drinnen ist in mir, was ich heraus exportieren kann.
Jetzt gab es ja zu Ihrem 80. Geburtstag einige Retrospektiven und damit erreichen Sie eben, oder Ihr Werk erreicht eine neue Generation, die sich damit eben auch auseinandersetzt und sich das anschaut. Was glauben Sie, nehmen die das anders wahr oder reagieren die Menschen anders drauf, die sich jetzt damit auseinandersetzen?
Ich glaube schon, dass sie anders reagieren drauf, sie nehmen es anders wahr, weil die Zeit anders ist. Es ist einfach, wir haben sehr vieles Politisches, Soziales aus dieser Zeit versucht zum Ausdruck zu bringen und ich glaube schon, die Zeiten haben sich geändert. Aber wie, weil Sie mich jetzt ansprechen wegen den Ausstellungen, aber was ich so höre, was ich dann so höre von Besucherinnen und so weiter oder Kuratoren oder was und Direktor, die jungen Leute nehmen das sehr stark an. Sie kennen die Wurzeln nicht, das ist klar. Aber ich habe das ja auch immer, ich stelle das ja auch immer aus mit Texten. Ich finde das sehr wichtig, dass man die Intentionen, das Schriftliche auslesen kann und nicht nur das Bild, also sieht und dann genau weiß, was war jetzt wirklich der Zweck oder der Sinn des Künstlers oder der Künstlerin und so. Aber sie nehmen es schon wahr und sie setzen sich schon stark auseinander damit. Sie haben halt nur eine Sache, sie wissen zu wenig über die Zeit dort und sie kennen die Zeit nicht und wir haben eine ganz andere Zeit. Aber die Reaktionen sind sehr positiv darauf. Und
Das
das freut mich, weil ja dann ihre eigenen Erfahrungen dazukommen, ihre eigene, die jetzige Zeit dazukommt, die Überlegungen dazukommen. Und wie hat sich da so mal eine Künstlerin ausgedrückt und welche Themen hat sie behandelt? Und ich glaube, meine Arbeiten sind auch sehr einsichtig und nicht so verschlüsselt, dass man sie nicht erkennen würde, was dahinter, was ich machen wollte oder was ich ausdrücken wollte. Weil Kunst muss vermitteln, das ist also meine Meinung, ich war auch Professorin und so. Also ich muss sie schon, weil es gibt schon was, Kunst hat schon die Aufgabe, ja, die gesellschaftlichen, die politischen Zustände zu präsentieren und natürlich, und hat auch die Aufgabe der Avantgarde, das Vorpreschen, ja. So wie man halt so sagt, die Avantgarde, die reitet ganz vorne hin oder was und so. Und Kunst hat das schon, weil Kunst muss ja Utopien in sich tragen und so. Und dieses Utopische ist bei uns ziemlich stark verloren gegangen. Welche Utopien sollen wir haben? Welche Utopien sollen die jungen Menschen jetzt, die jungen Leute jetzt haben oder was und so?
Ich habe in einem Interview mit Ihnen gehört, dass Ihre Mutter Sie schon relativ früh mit in Ausstellungen genommen hat. Und gab es da für Sie schon damals irgendwie ein Werk oder so, das Sie besonders begeistert oder beeindruckt hat?
Und es war Alfred Kubin. Alfred Kubin wurde ausgestellt schon in Linz sehr früh, in der Neuen Galerie. Und es gibt auch ein kleines Alfred Kubin Museum. Und meine Mutter hat mich dort mitgenommen und meine Schwester. Und ich habe Alfred Kubin kennengelernt und so. Und das war, also ich bin ganz hingerissen gewesen als Kind, weil es haben mich natürlich die Themen interessiert. Also Themen habe ich auch gar nicht gewusst, dass es das gibt, ein Thema, sondern mir haben die Bilder interessiert, die mich einerseits abgeschreckt haben, weil sie ja so gespenstisch waren und so. Und zweitens hat mir aber schon, da habe ich glaube ich das erste Mal daran gedacht, nicht bewusst natürlich, ja, wie das ist, wenn man was zeichnet oder was, oder wenn man irgendetwas macht mit der Hand, mit einem Pinsel oder so. Ich konnte als Kind schon sehr viel zeichnen. Ich habe sehr gern gezeichnet. Ich konnte zeichnen als Kind. Und wir haben natürlich kein Zeichenpapier gehabt. Das war eben zu teuer und auch gar nicht zugänglich oft. Aber ich durfte in den letzten Seiten, die Bücher waren früher so gebunden, weil da vorne freie Seiten waren natürlich auch die rückwärtigen Seiten, war ein Blatt auf jeden Fall frei und dann war noch der Buchumschlag auch frei. Und in diesen Seiten vorne nicht, aber in diesen Seiten rückwärts durfte ich reinzeichnen.
Was sind denn Themen, die Sie gerade beschäftigen?
Die mich gerade beschäftigen, die Themen. Das sind eigentlich die Themen, die ganze Zeit auch durch meine ganze künstlerische, aber auch soziale Beschäftigung ging. Das sind die sozialpolitischen Themen. Also in welchen Machtstrukturen wir leben. Wir leben und in unterschiedlichen Machtstrukturen. Und meine Kunst hat sich immer beschäftigt, natürlich auch diese Strukturen mit einzubeziehen, in die Werke mit einzubeziehen. Aber wenn man jetzt so rein vom Künstlerischen nur spricht oder so, ist der Würfel. Der Würfel hat mich schon immer wieder früher beschäftigt und der kommt auch in manchen Zeichnungen oder Arbeiten oder Montagen oder Zitaten schon früher vor. Aber der Würfel interessiert mich schon, weil er hat auch so eine interessante Geschichte oder wie man halt sagen würde, das Narrative, ja, ist sehr interessant bei einem Würfel, als mathematisch. Er hat natürlich auch quasi das philosophische Thema, Gott würfelt nicht. Also da käme jetzt dann noch ein religiöser Ausdruck dazu, also von einer Religion Ausdruck dazu. Gott ist ja in jeder Religion irgendwie vorhanden. Ich sage, ich habe jetzt nur so flapsig ein bisschen, ja. Und dadurch ist für mich der Würfel schon ein sehr interessantes Motiv auch, ja, und Objekt.
Ich würde jetzt gerne über Tattoos mit Ihnen sprechen und dazu eine Frage stellen. Und zwar weiß ich, dass Sie ein Strumpfband tätowiert haben, das auch in einigen oder auf einigen Ihrer Fotos zu sehen ist. Und Sie haben gesagt, dass der Tätowierer, das war, glaube ich, in Frankfurt damals, von dem wollten Sie eigentlich noch mehr Tattoos haben. Eine Schlange am Rücken, habe ich gehört, und Essensreste am Mund. Und er meinte wohl, nee, das mache ich nicht, weil Ihr Mann oder dann finden Sie keinen Mann mehr. Wie war das für Sie, das zu hören? Und sind Sie mittlerweile vielleicht froh, dass Sie doch keine Essensreste am Mund tätowiert haben?
Na, wie er das gesagt hat, er hat es ja eigentlich sehr lustig gesagt und ich habe gelacht und habe gedacht, ja mein Gott, mach das halt nicht und so. Aber ich habe es ja nicht haben wollen müssen. Also ich bin ja zu einem anderen Tätowierer gegangen, der das gemacht hätte vielleicht und so. Aber muss ich sagen, natürlich bin ich heute schon froh darüber. Die Schlange könnte mir ein bisschen leid tun, ja. Weil die hätte sich dann geschlungen auf die Wange hinaus und dann hätte den Schlangenkopf auf der Wange gehabt und so. Das ist ein Schmuckstück gewesen. Aber die Essensreste ist natürlich schon, weil erstens mal ändert man seine Essgewohnheiten, zweitens ändert man also nicht allein die Gewohnheiten, damit meine ich, man ändert ja, was man isst und so. Und vielleicht hätte ich dazu mal zu viel Tomaten gegessen, was ich jetzt nicht mehr esse, oder ein Gurkensalat, was ich jetzt auch nicht esse, oder jetzt ist irgendwas anderes und so. Also da hätte ich mich festgelegt an den dazumaligen Esskalender. Und da bin ich natürlich schon froh, dass das jetzt nicht ist. Und wenn jeder so in meinem Gesicht herumtupft, ah, da wäre ich jetzt auch nicht mehr begeistert.
Das sagt Walli Export. Es gibt übrigens eine Playlist thematisch passend zu diesem Podcast. Darin zum Beispiel der Song Fresh Tattoo der Band The Mountain Goats oder auch Harry Styles mit Cinema passend zum nächsten Thema, über das ich mit Walli Export gesprochen habe. In ihrem Werk, dem Tap- und Tast-Kino, ein Werk, in dem sie ein Jahr so wie einen Karton vor der Brust geschnallt hatten und Menschen durften beim Vorbeigehen ihre Brüste anfassen für, ich glaube, 33 Sekunden lang. War das eine Situation, in der Sie sich mächtig gefühlt haben oder eher ohnmächtig?
Na, also eigentlich, da haben weder Macht oder Ohnmacht oder was. Zuerst habe ich mich an 33 Sekunden orientiert, John Cage. Aber das war zu lange. Das ist einfach ein zu langer Kinobesuch gewesen. Sondern ich habe das dann kürzer gemacht. Und da war keine Machtsache drinnen, sondern das Interessante war, wie ich auf der Straße gestanden bin oder so. Wer besucht jetzt dieses Kino, das eben zum Tasten da ist und so? Und der Blick und das Schauen in die Augen, man steht sich ja dann gegenüber, das Schauen in die Augen, das ist auch wie im Kino der Blick, aber der Blick geht zu dem anderen Blick. Und im urbanen Raum, weil in der Galerie oder im Museum oder was, wäre das so ein Kunstwerk gewesen. Aber das Tap und Tast Kino ist in dem Sinn kein Kunstwerk, das ist eine künstlerische Arbeit, das ist ganz richtig. Es ist auch ein Kunstwerk, ja, aber es ist nicht ein Kunstwerk, das nur im Museum als Kunstwerk dargestellt wird oder nur in der Galerie als Kunstwerk dargestellt ist.
Eine andere Arbeit, die Aktionshose Genitalpanik, da war ja auch der Ort schon wichtig für Sie, oder? Das hat ja soweit ich weiß, in München, in einem Kino, haben Sie das zum ersten Mal gezeigt. Würden Sie das heute eigentlich noch genauso zeigen oder würden Sie, wenn Sie diese Idee heute hätten, würden Sie das anders inszenieren?
Die Aktionshose Genitalpanik, das war in München in einem Kino richtig und ich habe das ja auch vorgestellt. Das steht, glaube ich, auch in einem Text dabei oder was. Ich bin ja vor dem Publikum gestanden, habe die Filmleinwand bestrahlt mit Weiß und habe dann gesagt, also was Sie sonst im Kino sehen, sehen Sie hier realiter. Es ist natürlich schon ein bisschen gemogelt, weil ich gehe durch die Reihen und da sieht man die Schamhaare. Und man sieht nicht wie in einem Pornofilm oder in einem erotischen Filmen, die Vagina oder diese Sachen. Und es ist mir dann aufgefallen, wie ich das gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, für mich ist aber auch die Vagina etwas Wichtiges, und zwar die Vagina dentatis, die verschlingende Vagina, ja. Und darum habe ich das dann auch nachgestellt, weil hier sieht man die Vagina, also, und hier ist diese Angst, die Angst, die Männer haben vor der verschlingenden Vagina. Und ich habe mich dann noch zusätzlich mit einem Maschinengewehr bewaffnet, ja, um meine Männlichkeit zu zeigen. Und das sind so verschiedene Machtebenen oder Strukturen zueinander. Aber ich muss sagen, ich würde es heute nicht mehr machen, weil es heute nicht mehr passt. Das hat in die dazumalige Zeit sehr stark gepasst, wie man sich eben mit feministischen Ideen beschäftigt hat, wie man die ganze Frauen, also die teilweise der Frauenbewegung in den 60er waren, ja, das eigene Geschlecht überhaupt mal kennenzulernen. Und so, da hat es ja dann vieles auch in dem Zusammenhang gegeben. Und man hat sich sehr stark eben mit der Konnotation oder auch mit dem Bild des weiblichen Geschlechtes beschäftigt.
Ein weiteres Werk von Ihnen, die Mappe der Hundigkeit, auch zusammen mit Peter Weibel aus dem Jahr 1968. Da führen Sie ihn an einer Leine durch Wien und Sie haben gesagt, dass die Passanten darauf sehr gut reagiert hätten. Und hatten Sie im Vorfeld im Kopf, welche Reaktionen da kommen würden?
Wir haben überhaupt nichts bedacht, sondern wir haben diese Idee gemeinsam gefunden, ja, weil, also wir sind davon ausgegangen, muss man sagen, wir haben gehört, gelesen kann man nicht sagen, oder was, in den Zeiten hat man ja nur so Mund gehört oder telefoniert hat man auch nicht, weil es auch zu teuer war, aber irgendwie haben wir mitbekommen, dass Andy Warhol irgendwas gemacht hat mit seinen Freunden, wo die auch Tiere waren oder so. Und da haben wir gedacht, na gut, was Andy Warhol kann, können wir auch. Und haben gesagt, ich führe den Peter Weibel jetzt, ja, als Hund durch die Kärntnerstraße und in Wien beim Stephansplatz und so. Das war unsere Sache. Wir haben einen Freund, der ist Fotograf und der hat manchmal was für uns fotografiert, weil wir eben Dokumentationsfotos brauchten oder dies oder jenes. Und er war dort und drum gibt es überhaupt Fotos von dieser Sache. Es war nichts angekündigt und gar nichts. Und die Leute haben eigentlich sehr lustig reagiert darauf, weil sie einfach erstaunt waren, weil sie sich gedacht haben, was soll das da? Und zwar so junge Menschen, da geht er und der geht so ganz schön brav da dahin, dieser Mann. Und ob das ein Hund ist oder nicht ein Hund, ich habe keine Ahnung, ob sie das so beurteilt haben und so. Aber sie haben eigentlich, man sieht es auch auf den Fotos und so, sie haben eigentlich sehr belustigt reagiert. Und wir sind dann im Anschluss in die Galerie St. Stephan gegangen. Da war eine Ausstellungseröffnung. Ich glaube, es war der Walter Bichler, wenn ich mich erinnere. Und wir sind hineingekommen in die Galerie St. Stephan, in den ersten großen Raum. Und in der Galerie, die Leute haben dann reagiert drauf. Die sind ganz entsetzt zurückgetreten zur Wand, haben sie richtig so an die Wand gestellt. Das war Künstler, wir sind ja sehr bekannt gewesen in der Szene. Ist ja klar, dass wir beide als Künstler und Künstlerin hier so hereinkommen und haben nicht gewusst, wie sie sich verhalten sollen, was sie machen sollen. Und wir sind dann reingegangen in den Raum und dann hat eine junge Frau hat sich dann, hat sie, hat sie dann, hat das Programm genommen, das war so ein Programm, was herumgelegen ist, ein Blatt Papier genommen und die hat den Mut aufgebracht, dann zu uns zu kommen und dann eben zum Peter Weibel zu sagen, schau Hundi, ich hab da was zum Essen und so. Und da habe ich gesagt, ja, das ist der Peter Weibel und der isst kein Papier. Und da haben sie alle so geschaut. Und ja, gut, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann weiter ausgegangen ist oder so. Aber das war eben zu zeigen, oder wie es war natürlich auch so eine Zustandsveränderung, eben zu zeigen, wenn der Mensch in einer anderen Position ist, in einer anderen Haltung ist, dass er anders beurteilt wird. Und das kann man ja dann raufziehen bis heute und bis heute ist es noch immer so. Es kommt darauf an, welche Kleidung man anhat. Dementsprechend wird man beurteilt, welche Haltungen man hat, wie man sich präsentiert. Das wird alles sozialpolitisch immer wieder beurteilt. Und es war auch der Ausgangspunkt zu zeigen, wenn sich der menschliche Körper verändert, was hier dann die Aussage ist des Menschen und wie er dann eingeteilt wird in Regeln eingeteilt wird. Ich habe dann öfter auch noch solche Sachen weiterverfolgt.
Das würde ja vielleicht bedeuten, dass die Reaktionen heute noch relativ ähnlich darauf wären, oder?
Ich glaube, wenn man es heute machen würde, würde es aggressiver sein. Trotzdem war nichts aggressiv, überhaupt nichts aggressiv. Und so, aber ich glaube, es würde heute aggressiver werden und ich glaube, die Leute würden sofort die Polizei holen. Und die würde ja sofort statt der Bäder kommen, ja. Und uns aufhören und auf die Polizeistation geben und die Daten aufnehmen.
Eine letzte Frage. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit der Berliner Kunstszene gemacht?
Ach, da gibt es jahrzehntelange Erfahrungen. Ich bin ganz früh schon, da war noch die Mauer und alles, nach Berlin gekommen und habe die ganze Kunstszene dazu mal kennengelernt. Und die Kunstszene ist sehr stark in Berlin, ist auch sehr stark gewesen, muss man sagen. Ja, dann wie natürlich der Bruch war, dann die Mauer weg und dann rüber. Also zuerst habe ich das alles in Kreuzberg kennengelernt, die ganze Kunstszene, dann war die Mauer weg, dann war es mal rübergegangen in den sogenannten Osten, also nach Ostberlin und so. Eine ganz starke, starke Kunstszene. Noch immer, glaube ich, ja.
Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Ausgabe von Chats und Tracks, einer Produktion von CO Berlin und Byte FM, angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Johanna Schmidt.